In südlichen Ländern Europas, unter anderem in Italien und Frankreich, gedieh die Seidenraupe früher gut. Trotz massiver Subventionen scheiterten Seidprojekte in nördlicheren Ländern wie dem damaligen Preußen. In dieser Folge spreche ich wieder mit Constanze Derham, der Stoff- und Fadenexpertin vom Verlag Texte und Textilien. Neben den geschichtlichen Exkursen ins 17. und 18. Jahrhundert behandeln wir tierleidfreie Alternativen wie die Tussa-Seide, bei der die Raupen aus den Kokons schlüpfen dürfen. Wir sprechen über ein aktuelles Schweizer Projekt zur Seidenzucht und über die Bedeutung, die Seide heute noch für unsere Bekleidung haben kann. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Ja, schön. Hallo Constanze, ich freue mich, dass wir uns heute wieder unterhalten. Und zwar geht es heute um Seidenproduktion in Europa.
Hallo Gabi.
Ja, ich erzähle vielleicht mal kurz, wie es dazu gekommen ist überhaupt, dass mich das Thema interessiert hat. Ich habe nämlich vor Jahren ein kurzes Video auf Facebook gesehen von einer Bekannten, die hat ein Haus am Gardasee. Und die hat, ich glaube, es war eh so rund um Ostern circa, ein kurzes Video gepostet, wo eine Seidenraupe über den Weg spaziert. Und sie hat so dazu geschrieben, ja, beim Spaziergang eine Seidenraupe entdeckt. Und die war so, wow, wie, was machen Seidenraupen am Gardasee? Alles hat mich völlig geflasht, ich war komplett fasziniert. Und ich habe sie dann gefragt und sie hat gemeint, ja, da gab es halt früher eine Seidenproduktion rund um den Gardasee. Und ich war so, echt, Seide. Für mich war Seide immer etwas, das aus China kommt oder aus Indien oder aus irgendwelchen südlichen Ländern Südostasiens, aber nicht in Europa. So, und dann sagtest du, dann haben wir drüber gesprochen, du sagst, ja, auch am preußischen Königshof gab es Seide. Und ich so, echt, boah, das ist ein super spannendes Thema. Komm, lass uns darüber sprechen. Also, ich übergebe das Wort an Constanze, die sich da rein recherchiert hat.
Ja, also über Seide in Preußen gibt es tatsächlich relativ viel, was man dazu finden kann. Auch noch Überreste von alten Maulbeerbäumen, die in Brandenburg und Berlin wachsen. Und die spannende Geschichte ist, dass wohl das Wissen über die Seidenproduktion schon mit den Hugenotten nach Berlin kam. Also praktisch im späten 17. Jahrhundert, dass das aber noch nie so richtig aus den Startlöchern ging. Also das waren Flüchtlinge, Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, die sich dann eben mit der Seidenweberei und mit dem Verspinnen und auch mit der Seidenzucht auskannten. Aber das wurde dann zwar auch immer versucht zu fördern, aber da ist noch nicht so richtig Produktion zustande gekommen. Und in Preußen ging das dann richtig los, als Friedrich II. Eben seine Politik hatte, das Land autark zu machen von Importen aus dem Ausland. Vor allem, man wollte ja nicht die teure Seide aus Frankreich vor allem beziehen, dem großen Konkurrenten, sondern hat dann überlegt, ob man eine eigene Seidenproduktion aufbauen kann. Ja. Vielleicht ist das jetzt aber auch eigentlich ein ungünstiger Anfang, weil das setzt natürlich voraus, dass es in Frankreich auch schon Seidenproduktion gab, ja. Genauso wie in Italien übrigens. Und eigentlich müsste man erstmal nochmal darauf kommen, wie das Ganze aus China dann nach Europa gelangt ist.
Oh ja, dann machen wir das doch.
Ja,
wir beginnen
also vielleicht
in der Steinzeit. Nein, nicht in der Steinzeit, ein bisschen später, aber ja.
Ja, genau, also vielleicht wirklich mal am Anfang anfangen. Und zwar ist, also soweit man das rekonstruieren kann, wird wohl in China schon seit mehr als 5000 Jahren Seide gezüchtet. Und man ist also darauf gekommen, dass diese Spinnenfäden von dieser Seidenspinnerraupe, dass man die abwickeln und zu Stoffen verweben kann. Und ungefähr seit dem 5. Jahrhundert soll diese Kenntnis davon nach Europa gelangt sein. Also zunächst nach Byzanz, was ja im Grunde Gebiet der heutigen Türkei, Kleinasien da ist. Ja. Und von dort aus hat sich das dann im Mittelmeerraum weiter verbreitet, also auch nach Spanien, Italien und nach Frankreich. Ja. Und in Frankreich war die Seidenraupenzucht tatsächlich so ein Nebenerwerb. Also in den Cevennen und im südlichen Frankreich hatten die Bauern wohl wirklich auch spezielle Häuser, also so scheunenartige Häuser auf ihrem Grundstück, wo dann diese Seidenraupenzucht stattfand.
Ja. Und ja. Es gibt ja diese Mythe, oder es, ja, Mythe würde ich sagen, dass eben um 500 nach Christus Seidenraupen oder Seidenraupeneier in so Wanderstöcken aus China hinausgeschmuggelt wurden quasi, weil die Chinesen oder der chinesische Königshof einfach sehr darauf geachtet hat, dass die dass sie quasi das Monopol hatten auf diese Seidenraupen. Aber schon um 500 soll das wirklich gewesen sein, so die Legende, dass die rausgeschmuggelt wurden und dann hat sich das verbreitet. Und das voll Spannende finde ich auch, dass es gab schon relativ früh auch in Venedig, wenn man jetzt von Italien spricht, auch in Venedig dann Seidenstoffe, die kamen über so mehrere Etappen. Die kamen von, die Chinesen haben das bis an die Grenze vom Roten Meer gehandelt und ab dort waren es dann andere und im Mittelmeerraum haben dann wieder andere den Handel übernommen und so ein Seidenstoff brauchte tatsächlich von China bis nach Venedig rund 18 Monate anfangs.
Ja.
Ja. Aber das war schon damals so ein, weil es ein tolles Material ist, es ist leicht, es hat diesen Glanz, es hat diesen Schimmer, es war einfach immer schon ein sehr begehrtes, sehr hochwertiges und auch sehr teures Material für, ich sage jetzt mal, die Kleidung von reichen Menschen.
Ja, es gab ja auch ganz viele Kleidungsvorschriften, die das reglementiert haben. Also Nicht-Adelige durften größtenteils auch gar keine Seide tragen. Also zumindest war es in Preußen so, dass das verboten war. Aber man hatte natürlich einen gewissen Bedarf, nicht nur für Kleidung und Strümpfe, sondern auch die ganzen Seidentapeten und Polsterstoffe und Vorhänge und sowas.
Ja.
Und ja.
Ja, ich habe dann, also einen Artikel habe ich gefunden, der beschreibt die Seidenproduktion eben im Hinterland von Venedig, da genau die Gegend um den Comasee und den Gardasee, die dann beschrieben haben, dass das im 17. und 18. Jahrhundert dann Aufschwung genommen hat. Also in Italien war es wohl so, dass es zuerst in den südlicheren Ländern, also die südlicheren Partien, so in Sizilien und dann in Süditalien, gab es schon recht früh große Seidenproduktion. Und im 17., 18. Jahrhundert hat es dann komplett geboomt im Hinterland von Venedig. Also so zwischen Venedig und Mailand. Das eine war die Venezianer, das andere Mailand war damals von den Habsburgern. Oder hat zum Habsburgerreich gehört. Und da ist die Seidenproduktion so richtig geboomt, wo vorher Wolle produziert worden ist, war dann plötzlich Seide eine ganze Zeit lang und ganz intensiv betrieben. Warte mal, ich muss kurz nachschauen, wo habe ich dieses, ich habe das aufgeschrieben, genau, die Seidenproduktion in der Lombardei zwischen Venedig und Mailand, die haben Ende des 18. Jahrhunderts, also um 1790, eine jährliche Ernte von 2,5 Millionen Kilo, also 2500 Tonnen Seidenraupenkonkons hergestellt oder vertrieben, die dort in den Handel gegangen sind und auch hatten auch ganz viele Spinnereien, Webereien nicht. Die haben also hauptsächlich die Konkons und die Seidenfäden oder das Seidengarn dann weiter verkauft. Aber also die Produktion ist einfach unglaublich, was da damals eben um 1790 produziert wurde, jetzt in Norditalien. Und das war ungefähr 10% der italienischen Produktion. Also riesig. Mhm. Wahnsinn, ja. Eigentlich, wie viel.
Ja. Aber trotzdem nur 10% der italienischen Produktion.
Ja, ja.
Oder des italienischen Bedarfs. In Preußen lief das dann ähnlich. Also man hat das zwar wirklich vorangebracht, da gab es dann halt auch Dekrete, die, also man braucht ja auch erstmal die Maulbeerbäume, weil die Raupen des Seidenspinners leben ausschließlich von Maulbeerbaumblättern. Und da gab es dann im Preußen Dekrete im 18. Jahrhundert, dass man also auf alle Flächen, die irgendwie verfügbar waren, zum Beispiel auf Friedhöfen oder Stadtbefestigungen und so, dass da Maulbeerbäume gepflanzt werden müssen. Und es gab Prämien dafür, wenn man Maulbeerbaumplantagen anlegte. Und es wurden kostenlos Stecklinge und Setzlinge von Maulbeerbäumen verteilt, um das voranzubringen. Und es gab dann Kampagnen, dass man die Lehrer und die Pfarrer überzeugen wollte, doch nebenbei noch Seidenraupen zu züchten. Die brauchten ja auch immer noch so einen Zuverdienst. Das waren keine besonders gut bezahlten Berufe und man hat denen das halt zugetraut, weil das ja relativ schwierig ist mit der Seidenraupenzucht, dass die das hinkriegen. Und es hat aber wirklich eigentlich dazu geführt, dass man die Produktion zwar schon sehr steigern konnte im 18. Jahrhundert, dass man aber letztendlich nur 5% des Bedarfs an Seide durch die eigene Produktion decken konnte. Und es gab halt alle möglichen Schwierigkeiten. Also die Raupen brauchen sehr konstante Temperaturen in so einer gewissen Dämmerung. Also man braucht auf jeden Fall irgendwie einen Raum oder ein Gebäude, wo man sie ziehen kann. der möglichst auch keinen Zug hat und relativ warm ist. Das ist natürlich in Brandenburg im Frühjahr oder Sommer dann auch möglicherweise ein Problem. Man hat öfter mal Kälteeinbrüche und dann musste man das heizen. Diese Maulbeerbaumblätter, die waren eigentlich nur bis Juli brauchbar, weil sie dann zu derb waren und die Raupen das nicht mehr gefressen haben. Also das war auch so ein Saisongeschäft irgendwie so von Mai bis Juli ungefähr in Brandenburg. Und man brauchte einfach unglaubliche Mengen an Blättern. Also in den ersten 4 bis 5 Tagen nach dem Schlüpfen mussten die Raupen alle 4 bis 5 Stunden gefüttert werden, auch nachts mit kleingehackten Maulbeerbaumblättern. Es war also unglaublich aufwendig danach, dann irgendwie noch alle 8 Stunden. Da musste man die Blätter dann auch nicht mehr zerkleinern und und die mussten trocken sein. Also ich habe auch gelesen, wenn es geregnet hat, dann mussten die Blätter halt abgetrocknet werden, damit das die Raupen nicht irgendwie anfangen, zu irgendwelche Pilze oder andere Krankheiten zu bekommen. Also es war wirklich was in der Zeit, wo man gezüchtet hat, wirklich ein tagfüllender Job war im Grunde.
Ja, es erinnert fast ein bisschen an ein Kleinkind, dem man auch alle paar Stunden entweder die Brust oder ein Fläschchen geben muss.
Ja, genau. Ja, und man brauchte halt einfach unglaublich viele Blätter. Also man hat wohl in einer Saison, also praktisch von Mai bis Juli, ungefähr 30 bis 40.000 Raupen so betreuen können. Das wurde dann in Staffeln gemacht, dass die immer so mit so ein bisschen Abstand alle paar Tage wieder welche geschlüpft sind, sodass man dann immer Raupen in verschiedenen Stadien hatte. Und für diese 30 bis 40.000 Raupen brauchte man ungefähr 1.500 Kilo Maulbeerbaumblätter.
In welchem Zeitraum? Am Tag? Nein.
Also nein, in dem ganzen Zeitraum.
Okay. Ja, das ist nicht wenig.
Ja. Und es war dann im Grunde auch so, dass mit dem Tod Friedrichs II. 1786, als diese Förderungsmaßnahmen und diese ganzen Prämien und alles, was es da gab, eingestellt wurden, dass dann der ganze Seidenanbau auch sehr schnell zurückging und diese Maulbeerbaumplantagen auch bis auf so ein paar Reste, die man tatsächlich in der Stadt noch findet, verschwunden sind. Das war also überhaupt nicht nachhaltig.
Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Also Maulbeerbaumblätter, ja. Es gibt ja im Grunde verschiedene Seidensorten oder sagen wir so, es gibt viele solche mottenartigen Spinner, Schmetterlinge, die sich in Kokons einwickeln und deren Fäden dann auch verwendet werden. Eben die eine Sorte, die am meisten, wie soll man jetzt sagen, gezüchtet wird, die will nur Maulbeerbaumblätter, aber es gibt ja in anderen Weltgegenden dann andere auch, die auch andere Dinge fressen. Ja. In der Herstellung der Seide gibt es ja große Kritik von Seiten von Tierschützern, weil um diesen Faden, quasi einen ganz langen Faden von diesem Kokon abwickeln zu können, muss man die Raupe oder quasi die verpuppte Raupe töten, bevor sie schlüpft, weil sonst beißt die sich aus dem Kokon raus und dann hat man nur mehr kurze Fäden. Ne? Also ist so in der Seidenproduktion ist der übliche Weg, dass nach einer gewissen Zeit, wenn die sich versponnen haben, quasi die, ich weiß nicht, wie wird das gemacht, mit Wasserdampf oder so? Ich glaube,
Wasserdampf. Ja, oder genau. Mit heißem Wasser.
Oder mit heißem Wasser werden die Raupen quasi in ihren Kokons getötet, damit man diesen Faden abwickeln kann.
Ja, da löst sich auch dieser Bast, also es gibt so eine Klebsubstanz, die den Faden auch zusammenhält, der löst sich dann so ein bisschen und das kann abgehaspelt werden.
Genau.
Ja.
Und dann gibt es aber noch andere Seidensorten oder andere Wege, wo halt manche warten, bis die wirklich geschlüpft sind und das dann erst die Kokons verwenden.
Ja, genau, das ist zum Beispiel die Tussa-Seide, das ist ein anderer Spinner, der sich von Eichenblättern ernährt und da werden die Kokons gesammelt, wild gesammelt und das sind dann halt die Kokons, die die Tiere zurücklassen, wenn sie geschlüpft sind, die dann noch irgendwie an den Bäumen hängen und die werden eingesammelt und auch zu Seidengarn verarbeitet, aber das ist natürlich nie so schön lang und glänzend und fein wie eine abgehaspelte Seidenraupe im Grunde. Ja. Also diese Seidenfaden ist ja sozusagen so natürlich hergestelltes Filamentgarn, so ganz glatt und gleichmäßig und ununterbrochen und dadurch hat man eben auch diesen Glanz.
Ja. Und auch sehr widerstandsfähig. Ne? Sehr, sehr reißfest, vor allem wenn ja. der miteinander, wenn die verzwirnt werden oder ja miteinander verzwirnt werden. Ich glaube, es werden meistens so 4 bis 6 Einzelfäden miteinander verzwirnt und das dann vielleicht nochmal verzwirnt und dann ist, deswegen ist Seide auch sehr widerstandsfähig im Grunde.
Ja.
Und gleichzeitig sehr leicht. Also es reißt nicht leicht, aber man kriegt ein sehr leichtes, widerstandsfähiges Gewebe
ja,
von denen.
Ja, genau. Deswegen waren ja Fallschirme tatsächlich früher aus Seide. Ich ja. habe auch gelesen, das habe ich jetzt aber nicht weiter nachrecherchiert, dass es in den 30er Jahren unter den Nazis nochmal eine Bemühungen gab, die Seidenindustrie in Deutschland wiederzubeleben, um halt für Fallschirme schon in Kriegsvorbereitung Seide anzubauen. Also da wurden wohl irgendwelche Hänge an der Mosel, die für die Weinlagen nicht so toll waren, dann umfunktioniert mit Maulbeerbäumen bepflanzt und sowas.
Wir kommen immer wieder, es ist so ein wiederkehrendes Thema, ne, dass im Dritten Reich lokale Textilproduktion angeregt wurde, um sich
ja.
Oder immer dann, wenn ein Staat beschloss, sich unabhängig machen zu wollen von globalen Warenströmen und sein eigenes Ding zu machen. Okay. Ja, können wir was sagen zu verschiedenen Seidenqualitäten, also welche Stoffe da draus gemacht werden? Und
ja, das ist, hängt natürlich von der Qualität des Fadens ab, also aus diesem abgehaspelten Seide, bei der die Raupen getötet werden, da kann man natürlich sehr feine, sehr glänzende Stoffe machen, also diese ganzen Taft- und Jacquard-Stoffe, die eben ja auch zur Ausstattung von Schlössern und Seidentapeten dienten. Mhm. Das ist natürlich nur mit diesem Faden möglich.
Ja.
Aber also, es gibt ja auch sowas, was immer so als Wildseide verkauft wird oder eben Tussa-Seide, da sind das dann öfter auch Fadenabschnitte, aus denen Garn gesponnen wird. Es sieht dann ja manchmal fast tweedartig aus, also matter, unregelmäßiger.
Weil das auch so Verdickungen hat, ne? Weil der Faden nicht so ganz glatt ist, sondern so und außerdem der ja aus kürzeren Fadenabschnitten dann quasi versponnen wird, weil eben der Kokon schon mal aufgebissen war. Ja, mir fällt gerade ein, dass wir waren vor einigen Jahren im Schloss Miramare bei Triest, wo auch so ganz tolle Seidentapeten an der Wand waren und also dieser Museumsführer, der da mit uns durchgegangen ist, oder ich glaube, es war über Kopfhörer, die haben gesagt, dass diese Seidenstoffe tatsächlich in Dresden hergestellt worden wären, dass es dort so eine Weberei gab, in der diese Seidenstoffe hergestellt wurden, die dann halt auch für Tapeten und so weiter verwendet wurden.
Ja, das stimmt. In Sachsen gab es auch so ein Programm, also vor allem die Weberei zu fördern, also dass man auch so Stoffe in französischer Qualität herstellen konnte. Das gab es in Preußen natürlich auch. Also man muss sagen, dass diese Autonomiebestrebungen auch dazu geführt haben, dass man halt technologisch einen großen Fortschritt gemacht hat, weil man wollte einfach die Qualität erreichen, die man aus Lyon kannte. Mhm. Und dann hat man Leute angeworben, die sich eben mit Jacquard-Weberei auskannten und diese Webstühle konstruieren konnten oder anderes Wissen besaßen, was man zur Verarbeitung brauchte. Und da hat sich auf jeden Fall die Textilindustrie deutlich weiterentwickelt, was dann auch für andere Materialien später als das mit den Seidentapeten dann auch gar nicht mehr in Mode war. Das kommt ja noch dazu. Also eigentlich ist es auch so, dass am Anfang des 19. Jahrhunderts diese ganze Seidenanbau in Europa auch so ein bisschen weniger interessant wurde, weil sich die Mode geändert hat.
Ah.
Man hat ja mehr Baumwolle als Kleidung getragen. Man hat auch eher Baumwolltapeten oder Papiertapeten gehabt als diese Seidentapeten, also weil einfach dieser, sag ich mal, dieser Adelsstyle des späten 18. Jahrhunderts, das war dann einfach nicht mehr en vogue nach der Französischen Revolution. Das Biedermeier hat eben auf ganz andere Materialien gesetzt.
Ja.
Und insofern gab es dann auch nicht mehr den Anreiz, diese Seidenindustrie so am Laufen zu halten, vor allem wenn das nur mit Prämien und Zwang und ganz viel Bemühen ging und man dann doch irgendwie nicht die Qualitäten und nicht die Mengen bekommen hat, die man eigentlich brauchte.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sehr spannend wieder mal alles. ich weiß jetzt, ich habe jetzt mich mit Frankreich nicht wirklich beschäftigt. Ob es dort noch Seidenproduktion gibt heutzutage, weißt du das zufällig?
Also ich glaube, so ein bisschen Mini-Seidenproduktionen gibt es tatsächlich noch. Also weil das in Südfrankreich klimatisch auch so ein bisschen günstiger natürlich ist als Brandenburg, wie man sich vorstellen kann.
Ja. Und auch von Italien weiß ich es nicht sicher, aber sehr spannend, dass es in der Schweiz eine Initiative gibt, schon seit 2009, nämlich das sind jetzt, lass mich nachrechnen, 14 Jahre bald. Ja, da, das nennt sich Swiss Silk, auch zu finden unter swiss-silk.ch, wo ein Ehepaar offensichtlich 1985 bei einer Reise nach Frankreich die einstmalige Bedeutung der Seidenproduktion in Europa und der Schweiz entdeckt hat. Das Spannende ist ja, dass eben, also zum Beispiel von dieser italienischen Produktion, die ich vorher erwähnt habe, da ging ein Teil nach Venedig und ein anderer Teil über Mailand nach Frankreich auch. Also die haben damals im 17., 18. Jahrhundert nach Frankreich exportiert und am Weg liegt die Schweiz. Ja? Und da gab es tatsächlich in der Schweiz eine riesengroße Produktion oder nicht Produktion, sondern Seidenverarbeitungsindustrie und Seidenwebereien in der Schweiz. Und das hat wohl dieses Ehepaar dann damals 1985 entdeckt, Hans und Urli Ramseier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bitte alle Schweizer Kolleginnen mich zu entschuldigen, die das recherchiert haben dann und die sogar eben die nach Indien gereist sind, um das Abhaspeln zu lernen und das alles aufgebaut haben. Und 2015 haben sich dann einige Schweizer Bauern und Bäuerinnen zusammengetan, auch ein bisschen als Nebenerwerb, aber weil das einfach ein super Nischenprodukt ist und haben wieder begonnen mit Seidenproduktion in der Schweiz. Finde ich großartig. Also
Ja,
spannend, ja. Auch
ja,
in der Südschweiz natürlich, eben in diesem Ge Bereich um den Comersee,
ja.
wo es eben schon wärmer ist, aber noch nicht zu warm.
Ja, interessant. Ich bin da auch auf ein sehr schönes Projekt gestoßen von einer Uni, das auf der Webseite silkmemory.ch. Da sind Dokumente und Textilien aus der Züricher Seidenindustrie digitalisiert. Also da kann man quasi so virtuell durch Stoffmuster blättern vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart und auch ganz viele Fotos und andere Dokumente. Also es ist eine sehr schön aufbereitete Seite, wo man sich einfach auch so ein bisschen durchtreiben lassen kann, aber natürlich auch gezielt recherchieren kann. Ein sehr schönes Projekt. Also einfach auch so diese digitalisierten Stoffe anzuschauen und sich da vielleicht Anregungen für eigene Muster zu holen oder sowas. Sehr, sehr schön.
Ja. Ich denke halt, es ist gar nicht so einfach, das jetzt neu zu starten, weil man braucht ja eine ganze Menge Wissen. Ja, sowohl über die Maulbeerbäume, was die für Bedingungen brauchen, wie die wachsen, die Pflege, den Schnitt dieser Maulbeerbäume, als auch dann eben die Seidenraupen, an die zu kommen und wie du gesagt hast, die Pflege. Ich habe auch was gefunden, dass eben in den 1700er Jahren die Seidenproduktion dann mal eine Zeit lang zurückgegangen ist, weil eine Tierseuche unter den Seidenraupen grassierte und weil auch es mit den Bäumen Schwierigkeiten gab. Also es ist wieder mal so eine, wie soll man sagen, an der Schnittstelle von Landwirtschaft zur Textilindustrie, ja, wo einfach viele Faktoren zusammenspielen müssen, damit das funktioniert und damit das produktiv gemacht werden kann, diese Arbeit oder diese
Ja, ja,
Textilproduktion.
ja. Ja,
Ja.
das war im 19. Jahrhundert auch noch mal. Um 1860 gab es irgendwie auch noch mal so eine Parasitenkrankheit, die sich von Frankreich aus verbreitet hat und die irgendwie in ganz Europa die Seidenraupen dezimiert hat.
Getötet hat.
Ja, es ist halt wirklich die Frage, also ich frage mich bei Seide, das ist ja so ein extremes Nischenprodukt, das wird immer sehr teuer sein und also wenn man es in Europa herstellt, noch viel, viel teurer, wo das jetzt heutzutage eigentlich seinen Platz hat, außer vielleicht, dass man das Wissen bewahrt und sozusagen in so, sag ich mal ins Blaue hinein, in subventionierten Schaumanufakturen eben noch Seide züchtet und verarbeitet und Stoffe herstellt. Also es hängt unglaublich viel textiles Wissen daran, an dieser ganzen Verarbeitungskette, dass man bewahren sollte. Aber andererseits frage ich mich, ob Seide für unsere heutige Bekleidung überhaupt eigentlich noch einen legitimen Platz hat.
Ja. ich.
Ja, eine große Frage. Es ist die Frage, die mir bei der Recherche zu dieser Folge durch den Kopf gegangen ist.
Ja, also als ich jetzt Sportkleidung, ja, auf dem Weg zu meiner nachhaltigen Sportkleidung, als ich da ein bisschen recherchiert habe, da gibt es ja einige Anbieter, die so Wolle-Seide-Gemische zum Beispiel als Skiunterwäsche oder so, eben wärmende Skiunterwäsche, Wolle-Seide-Gemisch, weil Seide einfach schon ganz tolle Eigenschaften hat. Ja, sie kühlt im Sommer, sie wärmt im Winter, sie ist leicht, sie lässt sich gut verarbeiten. Also auch da, auch wenn das jetzt, ich weiß jetzt wirklich nicht den Anteil der Seide an der Weltfaserproduktion, das könnte man vielleicht nochmal nachschauen, aber es ist mit Sicherheit nicht viel, es ist sicher ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Aber auch in solchen Gemischen und vor allem in der Funktionskleidung oder eben in Alternativer, die jetzt alternativ zu Polyester oder sonstigen Kunstfasern, da wird ganz gern Seide beigemischt. Ich schaue gerade in dem Shop von Swiss Silk, die haben, da kann man wirklich Seidenkokons auch und Rohseide, aber sie haben auch Damast-Meterware ab 195 Franken der Meter, einen Twill um 98 Franken, ein ganzer, also der Meterpreis, je nachdem was es ist, zwischen 100 und 200 Schweizer Franken. Und auch fertige Produkte, Seidenschals und so. Ich bin mir nicht sicher. Es schaut mir nicht aus wie ein subventioniertes Geschäft, sondern eher wie etwas, das sie tatsächlich produzieren und auch um den Preis verkaufen, den es halt dann kostet.
Weil ja, auf jeden Fall.
Schweiz
ja.
Produzieren.
Ja.
Ja, ansonsten kann man ja Seidenstoffe auch online bestellen oder halt findet das auch in Geschäften. Oder
halt ja, in allerdings muss man dazu sagen, bei den Seidenprodukten, die man halt so kaufen kann, also auch im Kaufhaus gibt es ja irgendwie, zumindest hier, bei solange es Karstadt noch gibt, gibt es da immer den Tisch mit den Seidenstoffen in der Stoffabteilung. Da weiß man natürlich nicht, wo es herkommt. Also der Großteil der Produktion kommt jetzt eben aus China, Thailand, Vietnam und anscheinend auch aus Brasilien, wie ich gelesen habe. Und wie das dann verarbeitet wird, also ist es so, wenn dieser Faden entbastet wird, also wenn der praktisch im heißen Wasser und mit ein bisschen Seife ausgewaschen wird, um diese klebrige Masse zu entfernen und das haspeln zu können, dann verliert Seide auch stark an Gewicht und das wird dann manchmal wieder ausgeglichen dadurch, dass da irgendwelche metallischen Salze, also irgendwelche Zusatzstoffe zugefügt werden, was dann auch alles irgendwie so ein bisschen umweltschädlich sein kann. Das Färben in solchen fernen Ländern ist oft ja auch sowas, ein Prozess, der nicht besonders umweltfreundlich abläuft. Also da würde ich dann auch immer sagen, so Seide, wo man eigentlich nicht weiß, wo sie herkommt, da würde ich immer vermuten, dass das ein ziemliches Umweltverbrechen ist. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass diese Seidenraupen dafür sterben müssen. Also das ist natürlich noch sowieso der eine Faktor. Yeah. Insofern, ich überlege halt, also Seidenstoffe für 100 bis 200 Franken der Meter haben natürlich im Alltag der meisten Menschen keinen Platz und die günstigere Seide aus Asien, da denke ich halt, das ist eigentlich was nicht überhaupt nicht nachhaltig und umweltfreundlich ist, was man eigentlich nicht kaufen sollte. Und insofern ist das, was du gesagt hast, Seide als Zusatz zum Beispiel bei Seide-Wolle-Mischung, wenn man so hochwertige Bekleidung kauft, vielleicht wirklich der einzige Ort, wo Seide noch so ihren Platz hat.
Und auch da halt wieder, ich denke mir, bevor ich jetzt sowas kaufe, würde ich mich in Zukunft sehr genau informieren, wo das herkommt. Ich bin schon sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich demnächst mal eine Folge geben mit einer Juristin über dieses Lieferkettengesetz, das jetzt in Deutschland umgesetzt werden soll.
Ja.
Weil Lieferkettengesetz macht es natürlich nicht einfach. Also es ist auch, gerade in der Textilindustrie sind die Wege oft so verschlungen, beziehungsweise werden Sachen in großen Gemengen verkauft, sind dann in irgendwelchen Häfen und werden zusammengemischt und so weiter. Es ist tatsächlich ganz, ganz schwierig, die Herkunft von Textilien nachzuvollziehen. Aber wenn ich mir sowas kaufen würde, dann würde ich persönlich bei dem Hersteller nachfragen, woher denn die Seide kommt und unter welchen Bedingungen die auch produziert wurde, wo und so, sofern der Auskunft geben kann. Ja.
Ja.
Oder ich investiere tatsächlich gutes Geld in Seide, die vor Ort in der Schweiz produziert wird. Also am besten würde ich sagen, also ein kleiner Tipp, am besten hinfahren in die Schweiz und das direkt vor Ort kaufen, weil die Zölle, also Einfuhr in die EU ist dann immer noch Zoll drauf und das macht das Ganze dann noch teurer für uns hier in Österreich oder euch in Deutschland. Ich habe mir letztens eingebildet, du musst was aus der Schweiz bestellen und habe dann leider doch dann nochmal ein Viertel Zoll oder sowas bezahlt von dem Preis. Das war dann ein bisschen bitter, aber meine Güte, ja.
Ja.
Oder vielleicht fühlt sich jemand berufen, auch im deutschsprachigen, also nicht im deutschsprachigen Raum, sondern in Deutschland, Österreich, wieder eine Seidenzucht hochzuziehen. Es sollten aber milde klimatische Bedingungen herrschen dort.
Ja. Naja, gut, da spielt uns der Klimawandel ja in die Karten vielleicht.
Oh ja, großartig, jetzt wird es dann eh 10 Grad wärmer, dann können wir auch Seidenraupen züchten in Zentraleuropa. Ja, ich habe noch gesehen, dass es in Como, also am Comasee, ein Museo della Seta gibt, also ein Seidenmuseum. Ich habe davon unterschiedliche Dinge gelesen, die einen waren, also so Rezensionen, die einen waren ganz begeistert, die anderen haben gemeint, das ist irgendwie sehr abstrakt und da stehen die Maschinen rum, aber man weiß nicht wirklich, was damit gemacht worden ist. Das ist spannend, vielleicht muss ich doch einmal so einen Abstecher machen in diese Region und am Comasee, zwischen Comasee und ich weiß nicht wo, mir Woll- und Seidenproduktion anschauen. Und ich glaube, du hast auch noch etwas gefunden, ein Museum.
Ja, also da hätte ich zwei Tipps. Einmal im Ausland ist Lyon natürlich der Anlaufpunkt. Mhm. Da gibt es sowieso ein Textilmuseum, dessen Bestand jetzt in den letzten Jahren allerdings immer etwas auf der Kippe stand. Ich glaube, das ist gerade auch wegen Umbau geschlossen. Aber es gibt auch noch ein spezielles Seidenmuseum, weil Lyon war wirklich der Produzentenstandort für ganz hochwertige Jacquard-Seidenstoffe und in diesem kleineren Seidenmuseum ist das sehr schön, weil man da mit einer Führung dann auch wirklich mal sehen kann, wie diese Webstühle funktionieren und die haben nicht nur so einen Jacquard-Webstuhl in Aktion, der mit diesem Lochkartensystem seine Muster erzeugt, was ja schon absolut faszinierend ist und die Vorform des Computers, sondern sie haben auch den Vorläufer dieses Jacquard-Webstuhls, wo man diese Lochkarten zur Steuerung noch nicht hatte, sondern wo die ganzen Fäden praktisch durch so ein Fadenbündel von einer Person angesprochen wurden. Also das haben sie auch vorgeführt, dass praktisch zwei Personen diesen Webstuhl bedienen mussten, die dann auch sehr gut miteinander kommunizieren mussten, weil der eine eben den Schussfaden eingelegt hat und der andere eben so ein riesiges Fadenbündel, die Fäden in der Hand hatte. Ich glaube, daher kommt auch diese Redensart und dann da einzelne Kettfäden, je nachdem, um dieses Muster zu erzeugen, gehoben oder gesenkt hat. Also das war unglaublich faszinierend. Ja. Da erfährt man auch ein bisschen was über den Werdegang der Seidenraupe, also vom Ei zum Schmetterling. Ja. Und in Deutschland wäre das Krefeld. Da gibt es das Haus der Seidenkultur, weil Krefeld auch ein großer Seidenwebereistandort war im 18. und 19. Jahrhundert. Also auch so die Seidenproduktionsstadt. Und da war ich noch nicht. Das habe ich irgendwie immer geplant gehabt für 2020, aber das ist dann nicht zustande gekommen. Und das soll auch sehr schön sein. Also die haben so eine Dauerausstellung auch über die Seidenherstellung, also auch über das Spinnen und Weben und dann auch wechselnde Ausstellungen zu textilen Themen noch dazu.
Ja, das klingt so, als ob du in Lyon schon gewesen wärst und dir das selber angeschaut hättest.
Ja,
spannend.
Also Lyon ist sowieso eine Reise wert, sehr schöne Stadt.
Du machst mir gerade voll wieder Lust zu reisen und das abzugrasen. Was mir aber jetzt gerade noch einfällt, es ist heute ein bisschen so eklektisch von hier und von da ein bisschen, was kommt mir vor, diese Folge, aber das macht ja nichts, das darf auch mal sein. Ich war vor Weihnachten in Innsbruck und habe in Innsbruck einen syrischen Seidenweber besucht. Eigentlich bin ich hingefahren, um darüber eine Podcast-Folge zu machen und eine Reportage. Das ist nicht passiert, weil der leider inzwischen sein Geschäft geschlossen hat. Der hatte ein Geschäft, also ein Geschäftslokal in der Innsbrucker Innenstadt und hat gesagt, es zahlt sich gerade nicht mehr aus, die Fixkosten fressen ihn auf, er muss seinen Seidenwebstuhl wieder abbauen. Aber ich denke mir gerade, ich werde einfach zu dieser Folge auch Fotos von dieser Seidenweberei reinnehmen. Der hatte nämlich, wahnsinnige Geschichte, der ist eben aus Syrien geflohen als dort der Krieg begonnen hat, war auch in Syrien im Gefängnis, hat sich irgendwie, ist da rausgekommen, ist nach Österreich gekommen, nach Innsbruck und hat es dann geschafft, in den Jahren danach einen über 200 Jahre alten Jacquard-Webstuhl aus Syrien über Wege, also in Containern über Ägypten und unter Bestechung und ich weiß nicht, ob nach was, nach Innsbruck zu holen. Völlig faszinierend. Den hatte er dort im Geschäftslokal aufgebaut, hat auch drauf gewebt. Und der Wahnsinn. Ich schreibe es dann in die Shownotes beziehungsweise in den Blogpost zu dieser Folge. Ich glaube, es sind, ich traue mich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es waren 3500 Fäden auf die Breite oder 7200, irgend so was Wahnsinniges, ja. Unglaublich schöne Jacquard-Gewebe, die der da vor Ort hergestellt hat und wo man richtig zuschauen konnte und auch Dinge eben im Geschäft hatte, die er gewebt hat. Und er hat aber auch noch Familie in Syrien, die dort auch noch 3 oder 4 Webstühle stehen haben. Und hat auch erzählt, dass eben in Syrien, dass sie ganz lange Zeit lokale produzierte Seide verwendet haben. Da. Mhm. Aber dieses, also eben wie du jetzt gesagt hast, Vorläufer des Computers, diese Jacquard-Webstühle, das hat er dann eben auch erzählt, dass sie früher gestanden sind und das mit der Hand hochgenommen haben zum Teil und dann halt und da waren aber so Lochkarten, die da aufgehängt waren und die dann, das ist einfach völlig faszinierend, diesen Prozess zuzuschauen, wie das dann wirklich im Weben, also extrem spannend.
Und das ist eine wirklich große Kunst, diese Webstühle einzurichten und zu bedienen. Also das habe ich in Lyon auch erfahren, dass es im Grunde genauso lange gedauert hat, den Webstuhl einzurichten, also diese ganzen Kettfäden überhaupt erstmal aufzuspannen, einzufädeln in die Litzen. Also wenn man mit tausenden Fäden zu tun hat, ist es ja klar, dass man da sehr lange braucht. Und das Weben hat dann, also das hat schon irgendwie 6 Wochen gedauert, bis der Webstuhl sozusagen bereit war, um loszuweben.
Mhm. Ja. Aber also ich bin völlig fasziniert immer, was sich Menschen einfallen haben lassen und was da für schon so früh, nämlich für Technologie dahinter steckte und was dann für unglaublich schöne Produkte dabei rauskommen.
Ja.
Und gerade bei Seide nochmal, weil das so ein Glanz hat und so, ja, manchmal schon, je nachdem, was man verwendet, oder so einen changierenden Glanz. Also tolle, tolle Produkte bei aller Kritik von Tierleid und Seidenraupen, die sterben müssen, ist es einfach das Endprodukt ein unglaublich schönes. Wunderbar, ich glaube, das war's für heute. Vielen lieben Dank, Constanze, und ja, wir werden uns was überlegen, welche Folgen wir dann als nächstes gemeinsam produzieren.
Ja, ich freue mich.
Erst nachdem diese Podcast-Folge schon im Kasten war, habe ich bei einer Abendveranstaltung zufällig erfahren, dass auch die Habsburger unter Maria Theresia und Josef II. Groß angelegte Versuche zur Seidenraupenzucht in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich subventionierten. Es lief fast genauso ab, wie Constanze das von Preußen im 18. Jahrhundert berichtet hat und wurde ebenfalls eingestellt, als die Subventionen ausblieben. Anscheinend haben alle großen nordeuropäischen Nationen auch einmal mit mehr oder weniger Erfolg die Seidenraupenzucht versucht. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast021. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen von textilen Betrieben und Veranstaltungen informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Susanne aus Hamburg, die außer einer Spende auch lobende Worte für meinen Podcast hinterlassen hat. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge habe ich eine Juristin zu Gast. Mit ihr spreche ich über das sogenannte Lieferkettengesetz, das menschenwürdige Arbeitsbedingungen und umweltgerechte Produktion auch in Ländern des Südens bewirken soll. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.